Klima, Nahrungsmittel, Wirtschafts- und Sozialkrisen beschleunigen sich. Und nun kommt auch noch eine Gesundheitskrise hinzu. Die Frage des Umweltschutzes und des lokalen Zugangs zu Nahrung sind plötzlich dringend. Wir müssen nach Antworten suchen. Und warum nicht mit den Menschen an der Basis, den Bauern? Hat Voltaire in Candide nicht gesagt, wir müssen unseren Garten kultivieren? Ich bin Agathe Brüer und willkommen in dem Podcast Kultivieren dein Garten. Ein Podcast des Ferme Européenne, dem europäischen Bauernhof. Heute wollen wir anfangen und beschäftigen uns mit der Saat und lenken unseren Blick auf die Johannishöhe in Tarent mit Milana und Franziska, Jens und Christopher und ihre Kinder.
So ist mein Ziel ist eigentlich immer, dieses Thema Ökologie etwas zu tun, dass diese Erde, oder sagen wir mal, dass wir als Menschen auf dieser Erde noch leben können. Wir machen es für uns Menschen. Wir wollen hier überleben. Die Erde kommt doch ohne uns klar. Und so ist mein Ziel, die Menschen, die hier interessiert sind, mitzunehmen, auf einen Weg, der mit dem, wie das, was uns umgibt, achtsamer umgeht. Ich bin Milana Müller. Ich lebe seit 28 Jahren auf der Johannishöhe oberhalb von Tarent, einer kleinen Stadt in der Nähe von Dresden.
Das Saatgut, was in unserem Garten ja hergestellt wird, dass es nur mit sehr, sehr wenig fossiler Energie erzeugt wird. Wir arbeiten hier im Garten mit dem Pferd und ansonsten eigentlich nur mit Menschen. Ne? Wir machen ganz viel Handarbeit. Ich finde es wichtig, dass wir einfach mit den Ressourcen achtsam und schonend umgehen, weil ja jeder weiß das, es ist endlich. Ne? Also ich bin Franziska Wenk. Ich wohne seit 10 Jahren hier auf der Johannishöhe. Das ist gleichzeitig ein Umweltbildungshaus und auch ein Landwirtschaftsbetrieb. Und wir leben hier leben zwei Familien. Ich lebe hier mit meiner Familie, also mit meinem Mann und mit meinen 3 Kindern. Und wie gesagt, schon seit 10 Jahren. Und wir leben auch schon länger in den Bauwagen, also insgesamt schon fast seit 20 Jahren.
Als ich etwa 14 Jahre alt war, hat sich bei mir das Interesse für die Natur entwickelt. Erinnere mich, dass ich auch den Wunsch hatte, Försterin zu werden, aber ich keine Ahnung hatte, wie ich das werden hätte können. Das konnte mich auch keiner in Berlin, in dieser großen Stadt, beraten dazu.
An dieser Stelle, also wirklich schon als Kind, hatte ich eine ganz große Freude an der Natur und in der Natur zu sein. Wir hatten einen großen Garten und in unserer Nachbarschaft gab es Schafe und Bienen und das hat mich damals schon fasziniert. Ich hatte immer eine Bude und einen kleinen Garten und mein Traum als Kind, mein Berufswunsch war tatsächlich, ich wollte Bäuerin werden. Und mein Beruf ist, oder meine Berufung vielleicht eher, ist Gärtner. Ich bin Gärtnerin. Ich habe seit 20 Jahren bewirtschafte ich einen Garten, der jedes Jahr ein Stück größer geworden ist. Seit ungefähr 18 Jahren ernährt dieser Garten auch meine Familie. Seit 15 Jahren baue ich in diesem Garten auch Saatgut an. Das ist einfach so gekommen, weil ich habe mich schon ganz am Anfang auch als Selbstversorger verstanden. Naja, irgendwie will man als Selbstversorger so wenig wie möglich kaufen und deswegen kam ich schon ganz am Anfang darauf, ich müsste ja dann auch mein Saatgut selber machen. Wenn man Saatgut selber macht, wer das schon mal getan hat, der weiß, dass man dann plötzlich viel mehr Saatgut hat, als wie man selbst braucht. Und dann stellte sich schon vor vielen Jahren die Frage, was mache ich denn dann mit dem ganzen Saatgut, was ich geerntet habe und selber gar nicht benutze. Naja, und dann haben wir angefangen, das Saatgut auf Tauschbörsen abzugeben. Und ja, und schon vor 15 Jahren kam ich dann auch dazu, das Saatgut in einem kleinen Online-Shop. Dieser Online-Shop heißt Samenbau Nordost. Das ist eine Kooperative von mehreren Höfen hier aus Ostdeutschland, die alle selber Saatgut vermehren und sich der Erhaltung von den alten und regionalen Sorten und anderen Pflanzenraritäten verschrieben haben.
Wir sind hier vor 28 Jahren hergekommen, weil wir davor schon Umweltbildung gemacht haben mit den oder für an der TU Dresden. Wir haben Vorlesungen organisiert für die Studenten, haben unsere Professoren gefragt, ob sie das machen. Aber es war alles immer nur theoretisch und sehr unpraktisch. Wir hatten 1990 das Glück als TU-Umweltinitiative, dass uns eine Gruppe von Schweizer Umweltschützern eingeladen hat, 10 Tage durch die Schweiz zu reisen und Pionierprojekte zu besuchen. Und das hat mich und noch 2 andere Leute aus dieser Gruppe inspiriert, ein Umweltbildungshaus auch in unserer Region zu machen. Hier angefangen haben, waren so meine Ideen von dem Leben hier sehr romantisch. Wir haben uns die Ziegen angeschafft, also wir haben Ziegen hierher geholt. Es war eine sehr kleine Herde. Wir haben teilweise die Ziegen mit ins Haus genommen, wenn sie krank waren oder wenn sie frisch geboren wurden. Also es waren sehr romantische Erlebnisse oder ich habe mir vorgestellt, ich gehe als Kräuterweiblein hier durch die Wälder, habe ich alles nicht gemacht. Aber es hat sich trotzdem was über diese Jahre gehalten. Zwischendurch habe ich nochmal sehr extrem, also immer wieder auch sehr politisch gearbeitet. Ich war bei verschiedenen Castor-Transporten und habe da die Castoren blockiert. Ich habe hier gegen die Gentechnik gekämpft, als es anfing hier, dass gentechnisch veränderte Pflanzen auf die Felder gebracht worden sind. Und so bin ich eigentlich auch zu dem Thema Landwirtschaft gekommen, über diese ganze Gentechnikkritik. Und deshalb gibt es jetzt wieder mehr bei uns mehr in der Landwirtschaft zu tun und im Garten oder auch in der Bildung. Wenn die Leute zu uns kommen und man sich hier fragt, wie kann man ökologisch oder nachhaltiger leben, dann sind es Angebote, die wir machen oder Inspirationen, wie man das machen kann.
Ich musste mich in diese ganze Saatguterzeugung auch erstmal ein bisschen reinarbeiten, reinfühlen, reindenken, viel Wissen aneignen. Ich hatte in einem Jahr zum Beispiel, hatte ich gleichzeitig Mangold und Rote Beete blühen lassen und habe mich dann danach gewundert, in den Folgejahren gewundert, warum dann der Mangold eine Wurzelknolle hatte oder die Rote Beete plötzlich so große Blätter und keine Wurzeln mehr. Das hatte sich dann eben verkreuzt. Und so habe ich halt auch manchmal Misserfolge einstecken müssen. Ich mache das auch einfach für die ganzen Insekten. Das ist jetzt gar nicht nur fürs Auge, sondern einfach auch für die ganzen Wildbienen und kleinen Käfer, die sich dann einfinden. Das ist mir auf jeden Fall auch eine große Freude. Ja, und mein erstes Saatgut, das habe ich schon vor 20 Jahren genommen, Blumensaatgut, auch mal auf einer Reise in Spanien, habe ich die mauretanische Malvensamen eingesammelt. Ja, und man sieht es ja, dass die auch immer noch hier im Garten wachsen und blühen. Finde ich ganz schön. Biologie studiert, aber auch nicht zu Ende. Ich wollte dann unbedingt in die Praxis und habe dann auf verschiedenen Höfen gearbeitet als junge Frau und habe dort auf den Höfen viel gelernt und habe dann auch bei einem Gärtnerhof in Dresden gearbeitet. Und dort bin ich das erste Mal damit in Kontakt gekommen, dass man ja auch das Saatgut selber machen kann. Ja, dass man das nicht alles kaufen muss, sondern dass man einfach Pflanzen stehen lässt, dass man die Bohnen ausreifen lässt und dass man die dann einfach ernten kann. Ja, und wie ich das vorhin schon auch erwähnt habe, habe ich dann auch selber bald in meinem eigenen Garten angefangen, Saatgut zu nehmen. Zuerst auch von Salat zum Beispiel und von Blumen, aber dann auch schon relativ bald von Möhren und anderen Gemüsen. Zucchini, Kürbis, Hokkaido-Kürbis. Durch, ja, learning by doing. Immer wieder probieren, ausprobieren, Fehler machen. Und ich denke auch, das ist ein lebenslanger Prozess, wenn man einen Garten hat und mit diesen Klimaveränderungen zurechtkommen muss. Ich treue ja in dem Garten auch eine relativ große Sortenvielfalt. Das sind jetzt mindestens 100 Sorten, die wir in den Verkauf geben. Wir verkaufen unser Saatgut jetzt schon. Seit 10 Jahren ungefähr werden die ganzen Saatgüter nach dem Anbau gereinigt, beprobt mit Keimproben und dann in Tütchen abgefüllt. Und dann werden sie eben nicht nur in dem Online-Shop, sondern auch in den Bioläden in Dresden und in der Umgebung verkauft.
Wir haben uns 2 Prinzipien herausgefiltert. Das eine ist die Kreislaufwirtschaft oder das im Kreislauf denken und das Thema Vielfalt. Und die Kreisläufe auf der Johanneshöhe würde ich jetzt einfach nochmal ein wenig erläutern. Wenn wir essen, dann scheiden wir auch aus. Und dann gehen wir auf ein Kompostklo und haben die Ressource Ausscheidung von Kacke als kompostierbaren organischen Stoff. Und dieser geht dann wieder ans nächste Gehölz. Der Urin wird inzwischen ebenfalls aufgefangen und wird mit Mist oder Stroh gebunden und dann an die im nächsten Frühjahr an die Pflanzen, die viel Stickstoff brauchen.
Viele unserer oder alle unserer Produkte sind aus einer Selbstversorgung heraus entstanden. Wir haben erst nur für uns Salben und Kräutertee erzeugt und mittlerweile ist es ein Verkaufsprodukt geworden. Und so war das halt auch mit dem Saatgut. Ich habe mich immer wieder jedes Jahr für neue Pflanzen begeistert und hatte immer mehr Pflanzen auch im Garten, die jetzt nie unmittelbar einen Nutzen haben, wie die rote Beete oder wie der Kürbis. Und da war dieser Saatgutverkauf sozusagen eine Möglichkeit, mit dieser Freude an der Vielfalt auch ein kleines bisschen Geld zu verdienen. Arbeit hier in dem Garten und über das ganze Jahr ist halt sehr vielfältig. Das finde ich auch sehr schön, dass wir die Möhren nicht nur essen, sondern dass ich auch die Möhren blühen lassen kann, dass wir aus den Möhrenpflanzen dann auch diese schönen Blüten, dass wir die mal bewundern können und dass wir das Saatgut nehmen können. Also das ist auf jeden Fall für mich vor allen Dingen eine große, große Freude.
Über unsere Gesellschaft nachdenke, dann bin ich eigentlich ja enttäuscht und auch ein Stück, man kann schon sagen, genervt über die Entscheidungen, die fallen, weil eigentlich jetzt andere Entscheidungen fallen müssten. Wir erleben jetzt das dritte Jahr direkt, also zumindest hier in Sachsen, eine Trockenheit, eine Dürre. Und wenn ich aber sehe, wie die Entscheidungen fallen für breitere Straßen, Beton ohne Ende an verschiedenen Baustellen, das sehe ich einfach auch in dieser Stadt, aber auch in dem ganzen Land, dann muss ich sagen, dann ist natürlich die Bildung, die man hier macht, wo man denkt, hä, wofür, für wen? Aber es sind immer zwei Stränge, ne? Die einen, die wir erreichen und die uns finden, die bilden sich auf den Themen mit den Themen weiter und machen an ihrer Stelle, aber andere, diese Gesellschaft entwickelt sich trotzdem immer weiter und das bedeutet auch nicht nur zu ihrem Guten. Ne? Entwicklung heißt ja nicht, dass es positiv ist. Kann nur jeder seinen eigenen Weg finden. Ja, und wenn man sieht, wie unser Klima sich gerade verändert und wir sehen, dass wir selber betroffen sind, dann sage ich mir, ich wünsche mir, dass die Leute nicht nur sich nur bilden, sondern auch wirklich anfangen, was zu tun. Und da ist es trotzdem noch so ein weiter Weg.
Und vor allen Dingen in den ersten Jahren hatte ich da manchmal auch wirklich, naja, so eine Unsicherheit dabei, weil ich nicht sicher war, oh, ist das jetzt so richtig, richtig gutes Saatgut? Sind die Kürbisse groß genug? Wären die Möhren groß genug? Schmeckt die rote Beete? Ne, ich war ja da mit vielen Dingen auch, das war ja auch für mich neu, diese Arbeit.
Die ersten 10 Jahre, also von 1996 bis etwa 2004, 2006, muss ich sagen, war unsere Umweltbildung wirklich wie im Hamsterrad. Also man hat nicht das Gefühl gehabt, dass es sich was bewegt, dass es die Leute anspricht, dass sie das erreicht. Ne? Es waren nur sehr wenige Leute, die kamen. Es kamen viele Schulklassen, da haben wir einige erreicht. Nur bin ich da skeptisch, ob das was bringt, wenn man nur einen Tag mit einer dritten Klasse was macht.
Mittlerweile bekomme ich viele positive Rückmeldungen, Selbstbewusstsein zu diesem Saatgut. Und dann ist es jetzt eher schon manchmal so, dass wenn ich das Saatgut im Spätwinter dann an die Läden ausliefer, dass ich dann denke, ach, hoffentlich kümmern sich die Käufer dann auch gut um die ganzen Körnchen und Samen, die in den Tütchen drin sind und die müssen nicht in irgendeinem Regal verstauben oder so, sondern kommen auch wirklich in die Erde. Die Nachfrage nach unserem Saatgut hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. Ich höre es von allen Seiten, dass Leute jetzt einen kleinen Garten bewirtschaften und ich finde das gut, weil das ist eine Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen, Ressourcen zu sparen, ne? Wenn man im Garten sitzt, muss man jetzt nicht irgendwie in den Urlaub fliegen oder so, sondern man genießt vielleicht ein bisschen die ruhige Zeit im Garten. Man erntet was.
Ab etwa 2006 hat sich das hier gewandelt. Also unsere Angebote wurden viel mehr angenommen. Und das Interesse an dem, was wir angeboten haben, hat zugenommen in den letzten 15 Jahren, würde ich jetzt sagen. Und das würde ich sagen, da hat ein Wandel in der Gesellschaft stattgefunden oder beziehungsweise unter den Menschen. Es sind viel mehr Menschen, die merken, dass was nicht stimmt, dass man so nicht weitermachen kann und die sagen, okay.
Ja, was so ein Samenkorn auch braucht, das ist am Anfang eigentlich erstmal nur das Wasser, wenn es keimen soll. Und wenn es dann gekeimt ist, ist es natürlich auch schön, wenn Nährstoffe, guter Boden es umgeben und natürlich braucht das zarte Pflänzchen dann bei Zeiten auch die Sonne, also das Licht. Wenn jemand selbst Saatgut im Garten nehmen möchte, ist es vielleicht ratsam, ja, mit einfach zu vermehrenden Sorten anzufangen. Also ich denke da vor allen Dingen an Blumen, das ist einfach Ringelblume zum Beispiel oder Sonnenblume. Ja, oder auch Hülsenfrüchte sind relativ einfach, zum Beispiel Bohnen oder Erbsen. Salat geht recht einfach. Ja, und auch Tomaten oder Paprika, das haben vielleicht auch viele schon mal probiert. Genau, aber dann ist es natürlich wichtig, wenn man rote Beete, Möhre oder Sellerie vermehren möchte, ist es schon ein bisschen schwieriger, weil die sind zweijährig. Das heißt, die Pflanzen blühen erst im zweiten Jahr. Und ja, die Möglichkeiten im Hausgarten dafür sind auch begrenzt.
Wir nehmen mal das Beispiel Kompostklo oder Komposttoilette. Warum nutzen wir hier auf der Johanneshöhe Komposttoiletten? Wir haben in unserer Gesellschaft hat sich das Wasserklosett durchgesetzt und damit spülen wir jeden Tag zwei wertvolle Rohstoffe, nämlich das Trinkwasser zu vielen Litern und unsere Ausscheidungen. Vermischen wir sie zusammen und spülen sie in die Kanalisation und wir haben ein Abfallprodukt. Und müssen dann mühsam mit viel Energie dieses Abfallprodukt wieder reinigen, damit wir das Wasser wieder in die Flüsse abgeben können. Und eigentlich muss das nicht sein. Unsere Ausscheidungen sind Rohstoffe, sind Wertstoffe.
Auf der einen Seite gebe ich selber Seminare mittlerweile für Hobbygärtner oder Selbstversorger. Die können dann sozusagen hier auf der Johanneshöhe oder auch woanders von mir lernen, wie man Saatgut selber nimmt und sozusagen damit auch eine Sorte, die einem am Herzen liegt, erhält. Genau, das ist ja, damit der Gärtner Geld sparen kann oder damit er eben seine eigene Tomatensorte über die Jahre sozusagen sich erhalten kann, ohne dass er immer wieder neue Saatgut kaufen muss. Das ist vielleicht der eine Aspekt. Und auf der anderen Seite ist es mir auch wichtig, dass diese immense Sortenvielfalt, für die wir verantwortlich sind als Gesellschaft, dass die erhalten bleibt. Es ist ja bekannt, dass jeden Tag so viel von unserer Vielfalt verloren geht. Und das ist auch bei den Gemüsesorten der Fall. Ja, mit den neuen Wetterumständen, wir wissen nicht, was noch alles kommt und wir brauchen robustes, angepasstes Saatgut. Haben wir nur, wenn wir da kontinuierlich dran arbeiten. Und diese Arbeit nicht nur den großen Konzern überlassen und uns in dem Falle von diesem Konzern abhängig machen würden. Auch hier auf der Johanneshöhe haben wir in den letzten 3 Sommern schon eine sehr starke Trockenheit und Hitze erlebt. Wir merken, wir müssen jetzt sorgsam mit der Ressource Wasser umgehen. Ich habe mir Tröpfchenschläuche für den Garten besorgt und ich bin natürlich immer bestrebt, die Gemüsesorten an die Trockenheit und an diese extremen Wetterbedingungen anzupassen, aber dieser Prozess, der geht jetzt nicht von einem Jahr aufs andere, sondern das braucht seine Zeit. Ja, deshalb bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich jetzt nicht nur unsere regionalen und alten Sorten vermehren möchte, was ich tue, aber ich möchte auch schauen, welche Sorten gibt es eventuell auch in anderen Ländern, die in der gleichen Klimazone liegen, in die wir jetzt gerade uns hineinentwickeln. Ich denke da an solche Länder wie Kasachstan oder Kirgisistan.
Und die letzte Frage, was würdest du der jungen Milana sagen, die vor 28 Jahren alles hier gestartet hat?
Ich würde sagen, es war eine gute Idee.
Ich glaube, es ist gut, wenn wir nicht nur auf die materiellen Ressourcen achten, sondern dass wir auch aufeinander, auf unsere Mitmenschen achten, dass wir auf uns selber achten, dass wir uns Zeit geben für die kleinen Dinge, für die schönen Dinge des Lebens und dass wir vielleicht einfach alle ein bisschen mehr zur Ruhe kommen.
Reiches Gold, dich grünes Kleid, schmückt Berg und Tal.
Kultivier dein Garten, ein Podcast des Ferme Européenne, aufgenommen und bearbeitet von Agathe Brüer. Ich möchte Milana, Franziska, Jens und Christopher dafür danken, dass sie mich empfangen und sie mir anvertraut haben. Vielen Dank an den Taranter Küchenchor, dass ich seine schönen Lieder aufnehmen durfte. Du kannst La Ferme Européenne in den Netzwerken und auf Podcast-Plattformen mit weiteren Episoden verfolgen.